NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Jan Wiedemann und mit einer On-Tour-Ausgabe, in der es vor allem um Bücher gehen soll. Aber ganz anders als sonst sprechen wir heute nicht über das, was drinsteht, sondern wir sprechen über das, was drumherum ist. Es geht nämlich um das Buchbinderhandwerk. Und dazu bin ich heute hier in ganz ländlicher Umgebung. Da, ja, man kann sagen, wo der nächste Nachbar einen halben Kilometer entfernt wohnt, wo die Telefonnummern noch dreistellig sind. Wo wir umgeben von Maisfeldern hier vor einem Backsteinbau sitzen, umgeben von Rosen. Das Ganze ist der Atelierhof Scholen 53 im Kreis Diepholz, südlich von Bremen gelegen. Und ich bin hier zu Gast bei der Buchbindemeisterin, Restauratorin und Künstlerin Sabine Rasper. Schönen guten Tag, Frau Rasper.
Danke für die schöne Anmoderation, Herr Wiedemann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich aufgemacht haben und den Weg auf sich genommen haben, um zu uns zu kommen, und bin total gespannt auf diese Stunde mit Ihnen.
Das bin ich auch. Zum Einstieg beschreiben Sie doch noch mal ein bisschen ein Atelierhof. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was passiert hier alles?
Also das ganze Ensemble ist ein alter Resthof, 1908 gebaut. Und als wir, Sabine Kratzer, meine Freundin, Kollegin, die Keramikerin, mit der ich den Hof hier gekauft habe, 1995, eben dieses Haus das erste Mal gesehen haben, sah es sehr, sehr viel anders aus als jetzt. Also es gab nicht diesen üppigen Garten mit diesen Unmengen Pflanzen, Stauden, Rosen. Und auch die Ateliers, wo wir ja gleich reingehen werden, gab es auch nicht.
Wie wichtig ist dieser Ort für Sie, um dann auch Inspiration für Ihre Arbeit zu finden?
Ich glaube, sehr wichtig. Also so richtig Gedanken habe ich mir selber dazu gar nicht so sehr gemacht. Frau Kratzer sagt es oft, dass sie die Kraft und die Energie aus dem Garten, aus der Umgebung findet. Ich merke nur, ich bin ja aus der Großstadt, aus Düsseldorf, und hatte dort zwei Werkstätten schon. Also ich bin jeweils umgezogen und habe ja auch meine Ausbildung dort gemacht. Und immer wenn ich wieder nach Düsseldorf fahre, merke ich, nee, hier ist es doch am schönsten. Also ich bin sehr froh und dankbar, dass wir jetzt eben fast ein Vierteljahrhundert schon hier leben. Und gerade in dieser Zeit jetzt mit Corona ist es ein großes Glück und Geschenk, dass wir hier so viel Freiheit haben.
Wie haben Sie die vergangenen Wochen und Monate denn hier erlebt?
Eigentlich sehr glücklich. Aber wir haben eigentlich oft Besuch oder auch Kunden, die herkommen. Da war ein großer Einbruch, und mit den Besuchen haben wir uns sehr, sehr zurückgehalten. Wenn Gäste kommen, jetzt sitzen wir draußen. Diese Distanz ist schon sehr, sehr spürbar auch für uns, und die fällt mir auch schwer, weil mir menschlicher Kontakt ganz wichtig ist.
Sie haben Musik ausgewählt für die heutige Sendung. Das erste Stück, das wir hören, Mein Freund der Baum.
Also der Titel begleitet mich ganz, ganz lange schon. Und bei der Auswahl, die ich jetzt treffen sollte, fiel mir so eine wunderschöne Situation ein, als ich mit meinem Sohn vor Jahrzehnten in Holland mit ihm im Kindersitz geradelt bin, habe ich dieses Lied gesungen, geschmettert am Meer längs, und dieses Bild fiel mir einfach ein, und dieses Lied finde ich wunderbar. Und da wir hier so in der Natur leben, passt es auch.
Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen hoch. fielst heut früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen, du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgen wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort, wo man ihn hat abgeschlagen. Bald werden graue Mauern ragen, dort, wo er liegt im Sonnenschein. Vielleicht wird es ein Wunder geben, ich werde heimlich darauf warten. Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten und er wacht zu neuem Leben. Doch ist er dann noch schwach und klein, und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot.
NDR Kultur à la carte, heute unterwegs und zwar bei der Buchbindemeisterin Sabine Raspar in Scholen im Kreis Diepholz. Und gehört haben wir Mein Freund der Baum von Alexandra. Ja, Frau Raspar, erinnern Sie sich an das erste Buch, das Sie in Ihrem Leben besessen haben?
Nein, ich glaube nicht, aber ich erinnere mich an das erste Buch, das ich mir gekauft habe.
Nämlich?
Ja, und zwar war es die dreibändige Ausgabe von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Da war ich ungefähr 12 oder 13 in einem Schuber und ich habe es mit Vergnügen selber gelesen und habe es dann später natürlich mit Vergnügen meinem Sohn vorgelesen.
Ein Klassiker also. Und hat sich da dann schon diese Faszination für Bücher oder auch vor allem für das Drumherum entwickelt?
Nein. Also Bücher begleiten mich durch mein Leben, das schon, aber nach dem Abitur wusste ich erstmal eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ich wusste nicht, was und ob ich studieren soll. Ich war immer schon handwerklich sehr interessiert und ich glaube, dass die Begegnung mit Heinz Petersen, bei dem ich dann später die Ausbildung, die Lehre gemacht habe, den Ausschlag für diesen Beruf gegeben hat.
Aber hat Ihre Familie da nicht gesagt, Kind, du musst doch studieren, was willst du denn mit so einem uralten Handwerk?
Überhaupt nicht. Also das fand ich bei meinen Eltern immer ganz toll, egal was ich irgendwie begonnen habe, was ich vorhatte. Ich bin nach dem Abitur fast ein Jahr nach Amerika gegangen. Es war immer der Tenor, toll, mach das, wir unterstützen dich, wenn du Hilfe brauchst. Und das mit dem Beruf, also mein Vater wunderte sich manchmal, dass ich davon existieren kann. Dafür geben die Leute Geld aus. Aber ja, es war richtig.
Ihr Lehrmeister, der Heinz Petersen, den Sie gerade schon erwähnt haben, was war das für ein Mensch? Der war eine echte Koryphäe in diesem Gebiet, ne?
Ja, also ich würde sagen, er war einer der bekanntesten Buchbinder des letzten Jahrhunderts. Ich habe ihn kennengelernt, da war er Anfang 70, also eigentlich ja schon im Rentenalter, wenn man so will. Und zwar über Künstlerfreunde in Düsseldorf. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen im Leben gegangen ist, Herr Wiedemann. Für mich ist es so, dass Begegnungen mit Menschen ganz viel bewegt und bewirkt haben. Und Heinz Petersen hat mir nicht nur dieses wunderbare Handwerk beigebracht, sondern zum Beispiel auch mehr den Blick für Kunst geöffnet. Ich hatte vorher noch nie von den Worpsweder Künstlern gehört. Er hat mir die Biografie von Paula Modersohn-Becker geschenkt. Er hat mich mitgenommen zu Kunstveranstaltungen und hat mir einfach einen neuen Horizont eröffnet. Und das war natürlich ein großes Glück für mich.
Wie geht man das dann an, diesen Beruf zu lernen? Gerade auch dieser Aspekt der Restaurierung von Büchern. Da muss man sich ja wahrscheinlich auch ganz langsam an die ganz alten, teuren Exemplare rantasten, oder?
Ja, da hatte ich natürlich das Glück, dass er einer der ersten Restauratoren in Deutschland war. Also er hat in München auch gelernt. Er war bei der Flut in Florenz, hat Bücher restauriert, hatte also ein profundes Wissen. Und hat auch ein ganz großes Standardwerk zur Geschichte des Bucheinbandes rausgegeben, bei dem ich sogar noch mithelfen durfte. Er hat also einerseits mir das Handwerk vermittelt und automatisch, also es war gar kein zusätzlicher Zweig oder was, war die Reparatur, also ich differenziere ein bisschen zwischen Reparatur und Restaurierung, ein Stück weit anhand der verschiedenen Arbeiten, aber auch das Kochbuch der Großmutter, da würde ich immer sagen, das repariere ich, das restauriere ich nicht. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Buch, da sind Restaurierarbeiten dran, das werden Sie dann auch sehen. Und die Möglichkeit hatte ich in dieser Werkstatt einfach.
Sie sind dann ja sozusagen in seine Fußstapfen getreten. War das für Sie dann irgendwann klar, dass Sie seine Werkstatt, aber auch seine Sammlungen, die er so hatte, übernehmen werden?
Ja, es war deshalb klar, weil wir ja drüber gesprochen haben. Ich habe ja bis zu seinem Tode bei ihm, mit ihm gearbeitet. Und diese Sammlung, die Sie gerade erwähnten, ist eben die Sammlung zu diesem Buch, was er geschrieben hat. Er hat also alle Techniken, die es gab, nachgebaut als Miniatur. Und mit dieser Sammlung sind wir gemeinsam zu Ausstellungen gefahren, um die zu zeigen. Und weil er wollte, dass sie weiter nach seinem Tod gezeigt wird und nicht irgendwo in einem Archiv verschwindet oder vielleicht sogar veräußert wird, hat er mich gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun. Deswegen wusste ich, was auf mich zukommt.
Und dann haben Sie erst noch in Düsseldorf gewirkt, sind dann aber irgendwann hier nach Scholen gekommen. Wie ist das vonstatten gegangen?
Also Heinz Petersen ist 91 verstorben. Dann bin ich aus seinem Haus ausgezogen mit der Werkstatt, bin innerhalb Düsseldorfs zweimal umgezogen und habe dann von Düsseldorf den Schritt hierhin 97 mit Frau Kratzer gemacht. Manchmal wundert es mich, weil das ist wirklich ein großer Akt gewesen. Und viele haben auch gesagt, habt ihr euch das überlegt? Aus der Stadt, du bist etabliert, irgendwo in die Ferne aufs Land. Und dann noch zwei Frauen mit dem Kind und ob das gut geht und so. Naja, aber es ist gut gegangen.
Sie haben jetzt an verschiedenen Stellen schon so kleine Einblicke gegeben. Irgendwie das Kochbuch der Großmutter haben Sie gerade erwähnt. Sagen Sie nochmal, wie sieht Ihr Alltag heute aus? Wie viel sind das alte Bücher, mit denen Sie zu tun haben? Wie viel gestalten Sie komplett neu?
Das hat sich in den Jahrzehnten hier verschoben. Also am Anfang habe ich noch mehr restauriert und repariert. Und im Laufe der Jahre, zum einen habe ich meine eigene Edition gegründet. Da sind immer mehr Drucke entstanden, die ich verkaufe. Dann reise ich zu ganz besonderen Messen mit meinen Unikateinbänden. Und im Laufe der Zeit sind Sammler auf mich aufmerksam geworden und ich bekomme Aufträge, ein ganz besonderes Buch einzubinden. Und am Anfang war ganz bestimmt 3/4 Reparatur, Restaurierung. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es nur noch 1/3 Restaurierung und noch Reparatur, aber viel, viel auch Neues. Und das muss ich sagen, da hängt mein Herz an den neu zu gestaltenden freien Arbeiten.
Ja, und wie genau das funktioniert, das wollen wir uns jetzt gleich mal in der Praxis anschauen. Dazu gehen wir gleich rein. Vorher hören wir aber noch mal Musik. Klaus Hoffmann mit Stille haben Sie ausgewählt.
Thank you. war so still, so schweigend, weit und leicht, die war bei mir und nur bei mir. Die lag so zwischen Werden und Vergehen. Da war ein Augenblick der Ruhe, kurze Rast, ein kleines Ich, ein Lächeln und doch tief, fast wie ein Meer, so blau, so weit und dicht war sie an diesem Tag. Auch wenn du hier wärst, wenn dein Schatten meiner wär, auch wenn du noch so gut meine Worte momentan erfährst, wenn selbst dein Atem meiner wär, auch wenn du hier wärst, ich könnte diesen Augenblick nicht teilen. Schlecht und auch nicht gut, da war nichts, kein Glück, kein Unglück. Es war geschehen ohne ich und du. Da war ein dicker, regenloser Sonnentag. Da frag dich nicht, ob morgen morgen wird, was gestern war, da war. Ein Ton ist schon zu viel für diesen Tag. Auch wenn du hier wärst, wenn dein Schatten meiner wär, auch wenn du noch so gut meine Worte momentan erfährst, wenn selbst dein Atem meiner wär, auch wenn du hier wärst, ich könnte diesen Augenblick nicht teilen.
NDR Kultur à la carte mit Klaus Hoffmann und Stille. Und ja, Stille hören wir jetzt auch im Hintergrund, denn wir sind mal nach drinnen gegangen. Wir finden uns jetzt hier in einem Raum, wo sich ziemlich viel Papier stapelt, Pappe in den unterschiedlichsten Varianten, bunte Rollen mit Material für Einbände liegen und überall verschiedene Kärtchen. Und das fällt sofort ins Auge, sehr alte Werkzeuge, Gerätschaften aus Metall, was das alles ist. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, gemeinsam mit Sabine Rasper. Vorab einmal die Frage, wie nennen Sie das denn hier, Werkstatt oder Atelier?
Ich glaube, ich spreche tendenziell gerne von Werkstatt. Hier wird gewirkt, gewerkt. Frau Kratzer spricht lieber von Atelier. Für mich ist so beides ganz wichtig, die künstlerische Seite. Aber im Grunde ist das Handwerk natürlich die Basis für alles. Deswegen, Werkstatt ist wunderbar.
Das beschreibt auch wunderbar das, was jetzt ansteht bei uns. Wir stehen hier an einer hölzernen Werkbank, die, glaube ich, auch schon das eine oder andere Buch erlebt hat. Frau Rasper, was passiert jetzt hier?
Ja, ich habe hier ein Exemplar meines letzten Druckes, des neuesten Druckes, das Gebet eines älter werdenden Menschen von Teresa von Avila, was ich gemeinsam mit meinem Mann entworfen habe vom Satzspiegel und gedruckt habe. Und das wird wirklich jedes Exemplar von Hand geheftet. Das sind nur drei Doppelbögen, die ineinander gesteckt sind. Die habe ich gefalzt. Der Druck, das sehen Sie, ist zweifarbig in einer sehr schönen Frakturschrift, die aber auch für Sie bestimmt gut zu lesen ist.
Ja.
Und ich habe es jetzt vorgefalzt. Das heißt, der Buchblock in dem Sinne ist fertig. Das wird eine sogenannte Schulheftheftung. Das heißt, es wird mit Faden geheftet, aber da es nur eine Lage ist, sind die Vorsätze außen drum auch drum gelegt. Das ist immer das erste Doppelblatt im Buch. Also wenn man ein Buch öffnet, ist im Deckel ein Papier und der Buchblock hat ein Papier. Und dieses Papier ist miteinander verbunden. Also das ist eins. Und das heißt dann das Vorsatzpapier.
Also die Bögen liegen vor uns. DIN A4 Blätter, etwas dickere, die einmal gefaltet sind und außenrum ist eben schon dieses Vorsatzpapier und genau. Das Ganze wird sozusagen von A4 auf A5 einmal runtergefaltet, so wie wahrscheinlich, wenn wir Laien jetzt irgendwie ein Buch zusammenheften oder eine Grußkarte, genau, eine Hochzeitszeitung, würden wir es auch genauso machen.
Genau, genau. Und das ist auch etwas, das könnte auch jeder Laie machen. Diese Schulheftheftung, die ich jetzt mache, ist simpel, ist aber eben wunderschön. Und dann nehme ich die Nadel mit dem Heftfaden. Und wie Sie sehen, dieser Heftfaden ist besonders. Der ist kein Leinenheftfaden, kein Zwirn, sondern ein goldener Faden, was ich wunderbar passend für diesen Text von Teresa von Avila finde. Und das hat sich im Grunde erst später ergeben. Ich habe nämlich im vergangenen Jahr auf der großen Tandemreise mit meinem Mann diesen Heftfaden, diese Rolle in Rom gekauft.
Mit dem Tandem waren Sie dort, ja.
Ja, wir waren mit dem Tandem durch Europa unterwegs letztes Jahr. Es war so eine tolle Situation mitten in der Altstadt in Rom. Es gibt ein Viertel, da sind ganz viele sakrale Geschäfte, also da können Sie Gerät, Kelche, Patene kaufen und eben auch Material für Kleidung. Und da waren eben diese Fäden auch. Und dieser Faden wird außen verknotet. Jetzt muss ich gerade noch den Pinsel holen. Der Streifen, der Gewebestreifen, die habe ich natürlich zugeschnitten in alle möglichen Farben. Der wird angeschmiert und der Rücken ein ganz bisschen von dem Büchlein.
Es hat geklopft.
Hallo.
Kundschaft, guten Tag.
Ja,
Beate, hallo. Jetzt sind wir gerade im Gespräch. Nein, das kannst du ja nicht wissen. Komm rein. Ich würde dich jetzt durchleiten und Sabine mal rufen. Ja?
Ich kann auch hingehen.
Wie wichtig ist das für Sie auch wirklich, eine offene Werkstatt, ein offenes Atelier zu haben, wo die Menschen reinkommen können und alles wirklich erfühlen, erfahren können?
Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, dass wir uns hier so gut etablieren konnten. Wir haben von Anfang an, also 97, haben wir die erste Ausstellung hier gemacht. Von Anfang an jedes Jahr mindestens eine Ausstellung gemacht. Und wir sind regional sowieso mittlerweile sehr, sehr bekannt. Wir haben 2007 den Kulturpreis des Landkreises bekommen. Für den kann man sich nicht bewerben, da wird man ausgewählt. Und durch die Ausstellungen haben wir einen sehr weit gefassten Kundenkreis aufgebaut. Also die Menschen kommen aus dem Ruhrgebiet, sie kommen aus Hamburg, Hannover, teilweise sogar aus Bayern. Und die Bestätigung, die immer kommt, was für ein herrlicher Ort. Also sowohl die Ateliers, die arbeiten, aber eben auch der Garten, das Drumherum.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Heute unterwegs, und zwar sind wir hier gerade in der Buchbindewerkstatt von Sabine Raspar, und gehört haben wir gerade Musik von Giuseppe Giordano, Caro Mio Ben, Dirk Fischer und Cecilia Bartoli. Wir sind immer noch dabei, ein kleines Büchlein herzustellen, und damit machen wir jetzt weiter. Frau Raspar, was passiert als nächstes?
Etwas unbuchbinderisch benutze ich jetzt doppelseitige Klebefolie.
Ach nein.
Ja. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Vorsatzpapiere, das hatte ich vorhin erwähnt, sind ja geschöpfte Papiere, die teilweise sehr, sehr dünn und fragil sind. Wenn ich da mit Leim dran gehe, schlägt es ganz schnell durch. Und jetzt gehen wir also dann zur Schneidemaschine.
Eine riesige Maschine, die wie eine Art Presse aussieht, das wahrscheinlich ist, sehr schwer ist.
Wie genau. Die hat also, glaube ich, 1,5 Tonnen oder was. Das ist ein Obermesser, das kommt schräg runter und hat unten eine Schneidleiste. Und da kann man wirklich Buchblöcke bis zu 5 cm, 10 cm Dicke in einem Rutsch durchschneiden. So, dann kann ich darauf, das zeige ich Ihnen auch gleich, die vorbereiteten Deckel kleben. Das ist ein wunderschönes Material, durchgefärbter Recyclingkarton, sehr dick, 1 mm. Das fasst sich schon schön an, sieht wunderbar aus. Und da drucke ich den Namen Teresa von Avila in einer Antiqua-Schrift, ganz fein in Gold, und dann das Gebet in einer Frakturschrift, ist darunter entweder in Gold und Silber. Und dann habe ich eben auch 6 verschiedene Farben von diesem Recyclingkarton. Und so kann ich wirklich jedes anders neu miteinander kombinieren, gucke, was passt zusammen, was gefällt mir. Und es ist so schön dann zu erleben, wie die Kunden sich ihr Buch aussuchen. Das alleine macht mir dann schon große Freude.
Wie viel gibt es denn noch von Ihrer Sorte überhaupt?
In unserer Vereinigung, diesem Meister der Einbahnkunst, sind wir ungefähr 15 Aktive. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr Werkstätten. Letztendlich hat jede Stadt eine Buchbinderei. Das wissen aber die wenigsten. Jetzt ist aber eine Buchbinderei nicht unbedingt auch eine Werkstatt wie jetzt hier, wo so vielfältigst gearbeitet wird. Nicht jede Buchbinderei sagt, ich gestalte einen Unikateinband. Viele machen eben ihr Brotgeschäft, Reparaturen. Früher wurden Zeitschriften eingebunden. Das fällt natürlich nach und nach weg. Und so muss jeder gucken, welche Bereiche er abdeckt.
So, wie weit sind wir jetzt?
Also dieses Büchlein ist im Grunde genommen fast fertig. Es wird jetzt oben und unten beschnitten und vorne, das nennt man Formieren, wird dann der Deckel so beschnitten, dass es einen sauberen Abschluss gibt. Wir gehen jetzt mal zu dieser anderen Vitrine, dann gebe ich Ihnen mal ein fertiges in die Hand.
Also wir sehen dann letztendlich ein kleines, kompaktes Buch, erinnert mich von der Größe an so ein Pixie-Buch, was man als Kind hatte.
Ja.
In diesem Format sind wir unterwegs und
genau.
Ich wollte auch noch schauen, ob ich es lesen kann. O Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Und so weiter. Ich kann es sogar lesen.
Ja.
Thank you.
NDR Kultur à la carte mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nummer 51, Satz 1 mit der Academy of St. Martin in the Fields. Also neue Bücher, über die haben wir gesprochen. Jetzt geht es um alte Bücher, die ja auch ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit sind. Wie finden diese Bücher denn überhaupt den Weg zu Ihnen?
Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Heinz Petersen hatte ich das Glück, Kontakt zu verschiedenen Bibliotheken zu finden. Und diese Bibliotheken sind mir als Kunden erhalten geblieben nach seinem Tod und auch nach meinem Umzug hier in den Norden, weil es da immer so ist, dass ich selber zu den Bibliotheken fahre. Und ob sie jetzt hier in der Nachbarschaft in Düsseldorf oder Koblenz oder sonst wo sind, das spielt keine Rolle.
Wenn das öffentliche Häuser sind, haben die denn überhaupt immer die Mittel, all ihre Schätze wirklich immer in Top-Zustand zu halten?
Ja, es ist so, dass sie einen Etat haben. Und dieser Etat steht mir zur Verfügung. Das ist natürlich eine für mich wunderbare Situation. Und es geht auch nur mit Vertrauen. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass das über Jahrzehnte jetzt schon so wunderbar läuft. Und natürlich würden sie nicht weiter bei mir arbeiten, wenn sie nicht zufrieden wären.
Sie haben ja auch alte Bücher liegen, ein wirklich richtig großes, schweres liegt hier vor uns. Was haben wir hier?
Das ist der Hieronymus Bock. Den kennt man, also eben nicht Bosch, den Maler, sondern der Bock hat ein Kräuterbuch geschrieben und gezeichnet. Und dieses Buch gehört jetzt Frau Kratzer, weil sie als Kräuterexpertin eben auch dazu Bücher sammelt und sich dieses sehr besondere Buch geleistet hat. Allerdings eben in damals sehr schlechtem Zustand, weil sie ja wusste, dass sie jemanden hat, der es machen kann.
Was haben Sie jetzt gemacht an diesem Buch?
Ja, ganz viel. Es ist also Papierflickarbeit. Also es waren viele Seiten eingerissen. Es waren Fehlstellen in den Seiten, die ergänze ich. Der Einband, das sind aus der Zeit, das ist 16. Jahrhundert, sind Holzdeckel. Die habe ich teilweise ergänzt. Das alte Leder, was drauf war, was schon mal geflickt war im Rücken, habe ich trotzdem erhalten, weil da alte Stempel drauf sind, die ganz wichtig als Aussage für die Zeit sind. Der Einband war ist in Schweinsleder gewesen und dementsprechend habe ich alle Ergänzungen, die ich gemacht habe, an dem Buch auch in Schweinsleder gemacht. Dann nachgefärbt, damit es einfach sich anpasst. Bei der Restaurierung ist es so, es soll ruhig erkennbar sein, was ist neu und was ist alt gewesen. Also das, was ich ergänzt habe, das kann man ruhig sehen.
Warum wäre es nicht schöner, wenn alles wieder im Originalzustand ist?
Naja, im Originalzustand kann ich es ja in dem Sinne nicht bringen, weil zum Beispiel der Rücken nicht mehr vorhanden war. Es ist ja jetzt ein vollständiges Buch wieder geworden. Man sieht aber, okay, da hört der alte Deckel auf, da fängt der neue an, weil es eben eine Ergänzung darstellt. Ist ja so.
Was ist das älteste Buch, mit dem Sie je zu tun hatten?
Das war eine Handschrift aus dem 14. Jahrhundert. Was ich aber auch von einer Bibliothek mal hatte, ist die Schelische Weltchronik. Das sagt sehr vielen Menschen was. Das ist das erste umfassende Werk über die Weltgeschichte mit Illustrationen. Dieses Buch ist in einer Düsseldorfer Bibliothek. Zwar nicht koloriert, das ist dann besonders wertvoll, aber auch diese Chronik ist einfach toll.
Über welche Werte spricht man dann, wenn Sie jetzt mal so ein richtig teures Exemplar hier auf der Werkbank haben?
Ja, das ist dann schnell fünfstellig oder noch mehr.
Und haben Sie dann nicht so ein bisschen Skrupel, vielleicht was kaputt zu machen oder was mal zu verschlimmbessern, wenn man wirklich so ein uraltes Stück hier unter den Fingern hat?
Nein, ich habe keine Skrupel und ich glaube, es ist auch gut, frisch ranzugehen, weil dann sind sie freier im Arbeiten. Und letztendlich ist es so, ob ich jetzt das Kochbuch oder Kinderbuch der alten Dame habe oder so ein altes Buch, alle haben sie ihren individuellen, ideellen Wert und alle muss ich gleich behandeln. Also so, wie man auch die Menschen alle gleich behandeln sollte. Und bei allen gehe ich sorgsam und vorsichtig um.
Aber das heißt, es kann auch schon mal wirklich das Taschenbuch aus der Bahnhofsbuchhandlung für ein paar Euro sein, wo die Restaurierung am Ende teurer ist als das Buch selbst. Aber jemand hängt einfach genau so an diesem einen Teil.
Ja, ich mache es immer so, dass wenn Kunden kommen, ich ihnen auch anbiete. Ich gucke gerne antiquarisch, ob man dieses Buch in besserem Zustand für kleines Geld bekommt oder ob es ihnen wirklich dran liegt, ihr Exemplar mit ihren Notizen, mit wo sie wissen, die Spuren, die der andere in der Hand hat oder was. Und das finde ich einfach fair und richtig, dass jeder entscheiden kann, was will ich machen.
Wenn wir jetzt so ein Buch haben wie dieses, was Sie hier immer noch in den Händen halten, übrigens auch mit wunderbaren Schnallen daran.
Schließen, bitte.
Ah, schließen.
Nein, das können Sie ja nicht wissen. Das sind Buchschließen.
Das sind Buchschließen. Ja, wir hatten eben auch schon die Diskussion, ich habe Restauration gesagt. Nein, eine Restauration, da geht man zum Essen hin. Es ist eine Restaurierung.
Ja, genau.
Viel gelernt an dieser Stelle. Was, wenn Sie jetzt aber wirklich so ein altes Buch haben, was können Sie daran ablesen, welche Ereignisse in der Geschichte das vielleicht mitgemacht hat, ob es mal ein Brand oder ein Hochwasser überstanden hat.
Genau, also je nachdem, was für Schäden am Buch sind. Sie sehen Wasserschäden, das ist deutlich erkennbar. Sie sehen Brandschäden, also gar nicht, dass es in dem Sinne gebrannt hat, sondern dass die Hitze, das Feuer, dass allein die Hitze schmort vor allem Pergament an oder auch Leder. Das zieht sich zusammen, das schrumpft, das kann man erkennen. Fraß, also Tierbefall oder Schimmel, also all die Dinge sind möglich und müssen individuell behandelt werden.
Inwiefern trägt so ein Buch auch manchmal noch Geheimnisse in sich, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht?
Das ist immer wieder toll. Sind wir wieder bei den Vorsatzpapieren und das Papier, was im Deckel klebt, nennt man Spiegel. Und ich mache es so, wie hier zum Beispiel, das Buch ist ja noch unrestauriert. Sie sehen aber, da ist eine Signatur in dem Vorderdeckel.
Bleistiftnotizen.
Genau, die ist jetzt auch nicht alt. Aber, warten Sie mal, was ist denn hier drin gewesen? Da haben Sie eine kleine, sehr alte Signatur. Und dieses Papier, das muss ich ausweichen, damit ich an dem Einband arbeiten kann. Ich will ja an die Einschläge vom Material kommen. Und ganz oft ist unter diesem Spiegel noch eine andere Handschrift oder ich hatte in einer Koblenzer Bibliothek einmal einen sogenannten Einblattdruck gefunden. Und der war letztendlich wertvoller als das Buch. Und sowas kann immer wieder passieren und das ist sehr, sehr spannend.
Den nehmen Sie dann auch raus und der wird dann separat archiviert und dann
genau,
kommt was anderes
rein. Den gebe ich dann einzeln zurück, weil das wäre ja schade, ihn wieder zuzukleben.
Ich steh in der Mitte mit blöder Grimasse, um mich herum meine Abschlussklasse. Ein Schieß, ein Blitz, dann ist es vorbei. Die Schule spuckt uns endlich frei. Ich schau auf das Foto, was wird mit uns geschehen? Jetzt beginnt das Leben, wohin wird die Reise gehen? Damals in der dritten Klasse hat man noch geträumt. Lisa wollte Engel werden, Wolfgang Lessis Freund. Knut am liebsten Eisverkäufer und Matthias wie James Bond. An die 100 Meter Läufer, Antje reich und blond. Cora wollte Piloten werden, Ingo sogar Astronaut. Max, ein richtig cooler Gangster, Tanja, eine schöne Braut. Und ich, das mag jetzt komisch klingen, wollte eigentlich nur singen. Ich wollte nie die Welt regieren oder auf dem Mond spazieren, niemals eine Bank berauben oder an Motoren schrauben, nie zur Feuerwehr, oh nein. Ich wollte niemals Bagger fahren, sondern immer nur ein Sänger sein. Sondern immer nur ein Sänger sein. dann mit Abi in der Tasche stand man plötzlich da. Lisa wollte nun Ärztin werden, Rolf wie sein Papa. Knut am liebsten Drogendealer und Matthias nicht so dumm. Andi einfach Tennisspieler, Antje Heidi Klum. Cora wollte Soldaten werden, Ingo gerne Rechtsanwalt. Max, ein richtig cooler Banker, Tanja Witwe und zwar bald. Und ich, das mag jetzt komisch klingen, wollte immerzu nur singen. Ich wollte nie die Welt regieren oder eine Kuh halbieren, niemals im Gerichtssaal siegen oder Wurst bei Kaisers wiegen, nie zur FDP, oh nein. Ich wollte niemals Pilze züchten, sondern immer nur ein Sänger sein. Sondern immer nur ein Sänger sein. Das Abi ist lang her und in den Jahren viel passiert. Lisa hat schon Enkelkinder, Rolf ist pensioniert. Knut ist nun Sozialarbeiter und Matthias backt jetzt Brot. Andi jobbt als Flugbegleiter, Antje ist schon tot. Cora ist jetzt bei den Grünen, Ingo wird durch Aktien reich. Max war lange im Gefängnis, Tanja lebt mit einem Scheich. Und ich, das mag jetzt komisch klingen, mache wirklich Geld mit Singen. Die Haare sind ab, die Brille verschrottet, die Picke nicht mehr da. Der Ökopulli eingemottet, nur eins ist noch, wie's immer war. Ich wollte nie die Welt regieren oder gar Kaffee servieren, niemals Unterhosen falten oder eine Stadt verwalten, niemals Nonne sein, oh nein. Ich wollte niemals Strähnchen färben, sondern immer nur ein Sänger sein. Sondern immer nur ein Sänger sein.
NDR Kultur à la carte mit der Buchbindemeisterin Sabine Rasper. Mit der habe ich jetzt inzwischen wieder draußen auf der kleinen Terrasse vor der Werkstatt Platz genommen. Und bis dahin haben Sie gerade Musik von Rainer Bielfeld, Sänger sein, gehört. Was ist das für ein Titel? Welchen Bezug haben Sie dazu?
Ich finde dieses Lied von ihm so schön, weil er seine Profession Sänger sein darstellt und letztendlich könnte ich das übertragen auf mich, Buchbinderin sein, dass ich nie was anderes sein wollte. Und das singt er auch und das finde ich einfach schön.
Bei den alten Büchern drin waren ja eben gerade so auch Notizen und Signaturen darin immer irgendwie das Spannende. Wie ist das bei Ihnen selbst? Sind Sie jemand, der auch Bücher mal Notizen, Textmarker oder vielleicht auch mal hier und da ein Eselsohr als Lesezeichen macht?
Ja, das kann vorkommen, also gerade bei Taschenbüchern.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, nein, Frevel, Eselsohren darf man nicht.
Nein, nein, ich finde das völlig in Ordnung. Aber es kommt drauf an, was ist es für ein Buch. Also ein gebundenes Buch würde ich es weniger machen. Und ein besonderer Druck, ein Pressendruck oder was, da natürlich auf keinen Fall.
Wenn man Sie jetzt nach Ihrem Lieblingsbuch fragt, denken Sie dann eher an den Inhalt, an die Geschichte oder haben Sie dann ein konkretes Buch wirklich vor Augen, was vielleicht auch einen besonderen Einband hat?
Nein. Ich mag die Drucke von Rudolf Koch einfach sehr. Es war ein Schriftschreiber Anfang des letzten Jahrhunderts, von dem ich auch mehrere Bücher eingebunden habe. Das schätze ich sehr. Er hat wunderschöne Schriften entworfen. Und wenn ich Bücher mit seinen Schriften sehe, das ist einfach schön. Aber es ist immer wieder, ich suche mir ja besondere Drucke aus, die ich als Unikateinbände binde, die mittlerweile auch von Sammlern sehr gerne gekauft werden. Und da schaue ich, dass es einfach harmonisch ist, sowohl die Illustrationen als der Druck. Und das ist einfach toll, diese Freiheit zu haben, auszuwählen, was möchte ich binden, wie berührt es mich, wie möchte ich die Gestaltung machen. Das ist wunderbar.
Liegt bei Ihnen auch ein E-Book-Reader auf dem Nachttisch?
Ja, wir haben beide, also nicht E-Book-Reader, wir haben beide Tablets und nutzen sie. Mein Mann liest oft Bücher, die er als E-Book kauft. Ich lese eigentlich hauptsächlich die Zeit darauf.
Aber wenn die Medien immer digitaler werden, das verdrängt doch auch mehr und mehr das, was Ihre Profession ist.
Ich glaube, dass es eine Ergänzung ist. Und jetzt bin ich, muss ich mal nachrechnen, über 35 Jahre schon Buchbinderin und habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das Interesse am Buch weniger wird. Ich glaube sogar eher, dass die Wertschätzung des schönen Buches steigt und auch der Wunsch nach Individualität größer wird. Dazu tragen wir natürlich auch bei, indem wir nach außen treten, indem wir Ausstellungen machen, wie hier bei uns ab nächster Woche, oder zu Messen gehen, zu Veranstaltungen und zeigen, was es gibt.
Wahrscheinlich wird einem dabei auch nochmal diese Universalität und Beständigkeit von Büchern bewusst, wenn jetzt vielleicht für die Videokassette aus den 80ern haben wir den Rekorder nicht mehr, die Diskette aus den 90ern, da fehlt das Laufwerk und von der Kamera aus den 2000ern ist USB kaputt. Dass Medientypen ja heute viel kurzlebiger sind, wird Ihnen das bei Ihrer Arbeit dann auch bewusst?
Bei meiner Arbeit fällt mir eher, wenn ich mir jetzt durch Ihre Frage das bewusst mache, auf, wie viel Jahrhunderte, Jahrtausende das Buch schon überdauert hat. Und warum soll es jetzt plötzlich aufhören? Deswegen, ich mache mir da keine Sorge.
Wir haben über Ihren Lehrmeister gesprochen. An wen geben Sie denn Ihr Wissen eigentlich weiter?
Ich habe nicht ausgebildet, obwohl ich die Meisterprüfung habe. Gebe keine Kurse. Ja, dann mache ich mir vielleicht demnächst mal Gedanken drum.
Aber merken Sie, wenn Sie mit Menschen sprechen, dass da noch ein ernsthaftes Interesse besteht, auch diesen Beruf zu erlernen? Begegnet Ihnen sowas?
Ja, es gibt ja ganz viele Lehrlinge. Also Kolleginnen von mir, Kollegen bilden aus. Es ist ein ganz normaler Lehrberuf. Es gibt auch Nachwuchs in unserer Vereinigung.
Und ganz persönlich, was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit und Ihre Zukunft?
Das hört sich vielleicht komisch an, wenn ich jetzt sage, ich bin wunschlos glücklich. Aber es ist wunderbar, wie ich arbeiten kann. Es freut mich, dass meine Arbeit so gewertschätzt wird. Und es darf gerne so weitergehen.
Liebe Sabine Rasper, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sein durften.
Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Ja, und mehr über die Arbeit von Sabine Rasper finden Sie online, zum Beispiel auf der Seite des Atelierhofs Scholen 53. Da können Sie sich auch für die Sommerausstellung anmelden, die dann in der kommenden Woche startet. Mein Name ist Jan Wiedemann. Ich sage tschüss, bis bald. Und wir hören jetzt zum Abschluss noch Marina Baranova und Murat Joshkun mit Forest. Thank you.
du vertraut jetzt dem Rundfunk doch sind. Wenn er drunter vor dir draußen eine Tonne ist, rennt er vor. Der das
NDR Kultur. Hören und genießen.